Ich möchte da anfangen, wo es mit uns angefangen hat. Gott hat diese Welt geschaffen und irgendwann hat er uns Menschen geschaffen. Und wir Menschen, in dem Fall jetzt Adam und Eva, sind durch den Garten Eden gelaufen. Und Eden kann man auch übersetzen mit Wonne. Also im Grunde hat es uns an überhaupt nichts gefehlt und wir hatten Wonne, wir konnten in der Wonne spazieren gehen. Und ganz am Anfang, und deswegen nochmal dieses schwarze Hemd, ist dann was passiert und über das möchte ich kurz sprechen. Und zwar im 1. Mose 3, Vers 1 können wir nachlesen, dass aus dieser Beziehung, in der wir eigentlich waren, in dem Adam und Eva waren, in einer Liebesbeziehung, in einer totalem Vertrauen aufeinander zwischen Gott und dem Menschen, wurde auf einmal was gesät, nämlich ein Zweifel. Sollte Gott gesagt haben? Und da war dann ein Gefühl da, könnte es sein, dass es Gott vielleicht doch nicht gut mit mir meint? Hat er vielleicht noch so ein Hintertürchen, so einen Plan? Und dieses Misstrauen, das war jetzt gesät. Und weil Adam und Eva diesem Misstrauen nachgegangen sind, deswegen wurde jetzt eine Tür verschlossen. Wenn man weiterliest, da kann man jetzt auch theologisch viel diskutieren drüber. Das möchte ich heute gar nicht tun. Ich möchte aber ein paar Dinge einfach sagen, die mir dabei wichtig waren. Ich kann nur sehen, dass jetzt plötzlich wir eine Aufgabe haben, die wir bis heute haben, nämlich zu entscheiden, was ist gut und böse. Ab diesem Zeitpunkt war auf einmal Scham da, ab diesem Zeitpunkt war auf einmal ein Misshaken da, ein Gefühl, einfach ein schlechtes Gewissen. Und wenn man dann liest, wie Gott mit dem Adam und mit der Eva gesprochen hat danach, dann merkt man eigentlich, hat sich gar nichts verändert. Er hat immer noch liebevoll gesprochen. Er hat sie immer noch gesucht. Er hat sogar gefragt, Mensch, wo bist du? Und ich glaube, es war keine Frage nach dem, wo bist du, sondern es war eine Frage nach der Identität, nach dem, wer bist du? Und leider hat Adams nicht gepeilt in dem Moment. Und deswegen liebe ich diese Stelle in diesem Rap, danke nochmal Fabi, in dem es einfach heißt, weil der Mensch so verpeilt ist, weil er es einfach nicht rafft. Und das ist dann auch, wie es weiter heißt, gefallen seid Adam und die Dreckswunde heilt nicht. Also Entschuldigung, dieser Ton, aber ich finde ihn durchaus angebracht. Weil wir schon so lange damit rummachen. Und das Ding heilt nicht. Und meine Message heute soll eigentlich genau die sein, wie können wir da endlich hinkommen, dass das Ding heilt. Weil wenn ich feststelle, was Gott alles getan hat, dann stelle ich fest, dass er wirklich alles getan hat, um uns zurückzuholen, um diese Wunde zu schließen. Und das ist einfach nochmal, was hat Gott denn eigentlich gesagt? Wenn wir hinterfragen, was sollte Gott gesagt haben, dann möchte ich gerne den Jesaja 54, Vers 10 zitieren. Da steht, es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen. Und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer. Also Gott kennt unser Ringen drum. Er kennt auch diese Wunde. Und er stellt sein Wort dahin und sagt, meine Gnade wird niemals fallen. Also ich weiß nicht, wer von euch schon Berge fallen gesehen hat. Für mich sind Berge irgend sowas, wo immer Schnee oben drauf ist. Ja? Also nicht sowas wie die Alp. Ja. Das sind auch Berge und man merkt da auch irgendwie eine Steigung, aber ein Berg ist was, was man wirklich von Weitem sieht. Und sowas habe ich noch nicht fallen sehen. Ja, Hügel vielleicht mal, wenn so ein Bulldozer drüber gefahren ist oder so ein Maulwurfhügel, wenn ich drauf trete. Ja, das sind aber keine Berge. Und was ich damit sagen will, wir können uns das kaum vorstellen, dass Berge hinfallen. Aber selbst hier drin steht diese Möglichkeit, dass es sowas gibt. Und Gott sagt, ich werde nicht hinfallen, mein Wort wird bleiben. Und dann gibt es so Geschichten, die könnt ihr gerne mal nachlesen. Ich glaube auch nicht, dass wir die Bibelstelle jetzt unbedingt brauchen, aber Matthäus 21, 33 bis 46 ist so eine Geschichte, wo Jesus den Pharisäern ein bisschen so den Spiegel vorhält, wie seid ihr eigentlich drauf? Und da geht es um einen Wein, er erzählt von einem, der einen Weinberg baut, ja, und der das Ding anlegt und der die Pflanzen setzt und dann baut er einen Zaun drumherum und richtet eine Kelter auf. Ups, sorry. Und er geht dann weg und setzt praktisch Weingärtner in diesen Garten rein. Und später sendet er seine Knechte von weiter her, um nachzuschauen. Und was die machen, ist alles andere als gut. Den ersten verjagen sie, den zweiten verhauen sie und so weiter, bis hin er irgendwann mal dann sagt, okay, jetzt schicke ich meinen Sohn, meinen einzigen Sohn, vor dem werden sie Respekt haben. Und was machen sie mit dem Sohn? Sie denken, ah, das ist, ich schiebe nochmal das Ding rein, vielleicht. Das andere. Okay, vielleicht knallt es dann nicht so. den Erbe, um den ging es. Und jetzt war es dann so, dass dieser Erbe, aber vor dem hatten sie auch keinen Respekt und haben den umgebracht, weil sie gedacht haben, wenn wir den umbringen, dann gehört uns alles. Was sie aber nicht damit gerechnet haben, ist eben, dass dieser Besitzer eben ein sehr eiferndes Herz gehabt hat und man kann sich vorstellen, dass er dann eben alles zusammenrafft, was er findet, um praktisch da wieder Ordnung herzustellen. Und ich habe am Anfang gesagt, es ging um die Pharisäer, die eben so tun, als ob. Und diese Geschichte erinnert mich schon sehr an Jesus, ja, dass Gott seinen einzigen Sohn uns bringt, damit wir endlich auf ihn hören. Weil all das, was er vorher schon geschickt hat, das haben wir nicht gepeilt. Und jetzt schickt er seinen Sohn und was haben wir gemacht? Wir haben es nicht erkannt. Und deswegen wird mit denen, die ihn nicht erkennen, auch ein übles Ende haben. Das soll jetzt aber keine Drohpredigt werden. Mir ist es nur wichtig, einfach zu erkennen, was für ein Herz Gott auch hat. Eine andere Geschichte finden wir in Markus 9, Vers 19. Und da geht es eigentlich darum, dass die Jünger versuchen irgendwie was zu tun und irgendwie klappt's nicht. Und dann holen sie Jesus dazu und dann ist Jesus echt wie beleidigt. Er sagt einfach, Mensch, wie lang soll ich's denn noch mit euch aushalten? Wann fangt ihr endlich an zu glauben? Und das ist eigentlich der Punkt, um dem es mir geht. Wenn wir glauben würden, wenn wir endlich Gott vertrauen würden, wenn wir endlich kapieren würden, du meinst's gut mit mir. Du meinst einfach nur gut mit mir. Und deswegen, wenn ich dein Wort höre und wenn ich das tue, dann wird auch was passieren. Und das ist Glaube. Und deswegen, weil Jesus irgendwann einfach auch, er hat es satt. Was soll ich denn noch tun, damit ihr glaubt? Und da frage ich einfach auch mich selbst, was ist denn da los? Warum kann ich nicht glauben? Warum brauche ich immer wieder Ansätze oder immer wieder neue Anstöße? Und gibt es denn irgendwie einen Schlüssel, den ich verwenden kann? Und wie ich das lange bewegt habe, mir kamen einige Ideen, aber so dann kam erst letzte Woche, Gott spricht ja ständig, haben wir gelernt. Und so ist es auch jetzt gewesen. Ich habe das Thema schon lang bewegt und habe so viel dazu sagen wollen. Und das, was jetzt übrig geblieben ist, ist sozusagen in den Schlüsseln Davids hängen geblieben. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Es gibt so einen E-Mail-Service, das nennt sich die Elijah-List. Und da wird regelmäßig werden Prophetien verteilt. Und da war jetzt eben eine in dieser Woche von der Dr. Sandy Fred, hieß die, und die hat eben über die Schlüssel Davids nochmal was gesagt. Und das war so der Auslöser, wo ich dann nochmal geforscht habe und das nochmal versucht habe, ein bisschen für mich auch zu zerlegen. Und sie hat dann aus Offenbarung 3, Vers 7 bis 13 die Stelle auch zitiert, in der wir eben lesen können, da geht's um die Schlüssel Davids. Und da geht's eben um Türen, die im Himmel geöffnet werden und die dann auch geöffnet sind auf der Erde. Und dass es eben darum geht, wenn wir diese Schlüssel Davids verwenden, dann können wir Türen öffnen, die eben schon geöffnet sind. Und wir können auch Türen schließen, die schon geschlossen sind. Ich glaube, das ist auch ganz nah verbunden mit dem, wie Jesus sagt, was kann ich schon tun, was ich nicht den Vater im Himmel tun sehe. Wenn wir eine Beziehung zu unserem Herrn haben und wenn wir lernen, ihn zu hören und das zu tun, was er uns sagt, dann können wir diesen Schlüssel verwenden. Dann können wir sehen, was da passiert und dann eben auch in die Dinge eintreten. In Matthäus 16, Vers 19 wird das Ganze sozusagen noch greifbarer. Da ist es nämlich auch von diesem Schlüssel die Rede. Ich werde dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben und das, was du auf Erden bindest, muss das sein, was im Himmel bereits gebunden ist. Und was du auf der Erden löst, muss das sein, was im Himmel bereits gelöst ist. Und jetzt möchte ich euch einfach, um das klar zu machen, was ist eigentlich der Schlüssel Davids, einfach mal ein bisschen was vom David erzählen. David ist wird auch beschrieben als ein Mann Gottes. Und was hat ihn dazu ausgemacht? Ich habe einfach mal ein paar Punkte zusammengeschrieben. David ist einmal der Unscheinbare, der ausgewählt wird. Da zieht ein König los, um seine Nachfolger zu salben. Und er kriegt von Gott die Eingebung, jetzt geh mal zu dieser Familie, da ist er dabei. Und jetzt machen die ihn fest und machen ihn Essen und er geht praktisch zu jedem dieser Söhne hin und jedes Mal sagt Gott, nö, der ist es nicht. Der sieht zwar gut aus, der ist groß gewachsen und stark, aber der ist es nicht. Und so geht's mit allen 7 Brüdern weiter. Und alle von denen sind wohl einigermaßen äußerlich gut geeignet. Aber Gott sagt jedes Mal, nö. Und dann waren 7 durch und das waren die, die da waren. Und dann sagt er erst, da muss noch einer sein. Hast du mir alle Söhne gezeigt? Und dann sagt er, ja nee, da ist noch ein kleiner, der ist da draußen auf dem Feld bei den Schafen. So wie David aber da schon beschrieben wird, ist er nicht klein. Ja, er ist wohl von schöner Gestalt und rötlich. Komisch. hat keine Parallelen mit mir. Aber er ist bei den Schafen. Und auch hier finde ich wieder eine Parallele. David ist ein Hirte. Und David ist einer, der unheimlich seinen Feinden gegenüber auftritt, beziehungsweise der hat überhaupt keine Angst. Da ist von Bären die Rede und von Löwen. Ich meine, wenn ich einen Löwen sehe, dann bin ich im Tierpark und fühle mich sicher. Ansonsten wäre ich, glaube ich, anders drauf, wenn ich so einem Tier gegenüberstehe. Und David sagt einfach nur, ich bin ich. Er weiß irgendwie, hat er was von Identität schon sehr früh kapiert. Und er hat einen Auftrag, die Schafe zu behüten. Und er sagt, du bist ein wildes Tier und du hast keinen Auftrag. Oder zeig ihn mir. Und er hatte wohl keinen, also hat er ihm einfach mal auf gut Deutsch gesagt die Fresse eingeschlagen. Ja? Und das hat er mit dem Bären genauso gemacht. Entschuldigt meine Worte. Aber es sind auch Jugendliche anwesend, die verstehen mich besser. Also er ist ein treuer Hirte, der bereit ist, sein Leben zu geben. Ja? Also auch da kenne ich einen, der das getan hat. Der hat sein Leben gegeben für mich. Und David hatte so ein Herz. Und es macht ihn eben auch zu einem Mann Gottes deshalb. David ist einer, der lang ausharrt und auf den Thron, auf den Plan Gottes schaut. Es gibt dann so Theologen, die sich über solche Sachen viel Zeit nehmen und nachforschen. Und da gibt es wohl auch keine ganz klare Meinung, aber es sind wohl mindestens 13 Jahre, die David gewartet hat, bis er endlich König wurde. Wir können das alles in 1. Samuel und in 2. Samuel dann weiterlesen, was da alles war. Und David hat ausgeharrt und hat auf den Plan Gottes gewartet und hat alles ertragen, was zwischendrin passiert ist. Und jedes Mal, immer wenn irgendwas ihm entgegenstand, wenn irgendwie es völlig aussichtslos aussah, hat er sich ausgerichtet und hat einfach auf Gott geschaut, hat sein Herz gestärkt und hat sich danach ausgerichtet. Und das hat auch dazu geführt, auch diese Haltung zu den Schafen dieser Philister. Da ist ein Heer, das ist wirklich bis an die Zähne bewaffnet mit starken Kriegern, erfahrene Berufssoldaten. Und das Volk oder das Heer Israel steht dem gegenüber. Und irgendwie ist da kein, also die fühlen sich sehr eingeschüchtert, die Israeliten. Sie kommen nicht vorwärts. Und dann kommt David, der eigentlich gar nicht dahin gehört hätte. Der war in dem Moment zu Hause und sollte nach seinen Brüdern schauen und hat ein bisschen Käse und sowas dabei gehabt. Und kommt dahin und sagt dann, was läuft denn hier ab? Er geht zu dem König, mit dem er ja schon Kontakt hatte, zu Saul und sagt dem, was läuft denn hier? Da steht einer da, also der größte von diesen Kriegern, und rotzt hier rum. Der beschimpft den Namen unseres Gottes. Der beschimpft dich, o König. Das lassen wir uns nicht gefallen. Und ich stehe dahin und werde ihn stoppen. Und dann geht er hin und ist mit, man könnte jetzt fast sagen, wirklich lächerlich bewaffnet. Aber er weiß, dass Gott hinter ihm steht. Und auf das beruft er sich. Und dann hat er keine Angst, sondern schießt ihm diesen Stein in den Kopf, nimmt sein Schwert und, ja, lassen wir es. Auf jeden Fall geht er siegreich dabei hervor. Also, wie ich schon gesagt habe, zu jeder Zeit lernt David, auf Gott zu schauen. Und dann gibt es noch eine Geschichte, da geht es um die Amalekiter. Er hat eine Stadt bekommen von den Philistern, gegen die sie gekämpft haben. Wie das genau läuft, kann ich jetzt auch nicht genau auseinanderschrauben. Aber sie haben dort gelebt. Sie ziehen los und David ist an der Stelle, wo er irgendwie nicht in den Kampf ziehen soll. Auf jeden Fall kommen sie praktisch zurück und jetzt ist die Stadt verbrannt und leer. Die Familie von David ist geraubt, mitsamt seinen Frauen und Kindern. Und so genauso geht es eben dem ganzen Heer. Es ist niemand mehr da. Die kommen zurück, haben sich dem David angeschlossen und jetzt werden sie sehr, sehr massiv enttäuscht. Es geht ganz kurz knapp aus, dass er fast gesteinigt wirkt, der David, weil einfach die sagen, so geht's nicht. Du ziehst mit uns hier rum und du machst uns hier Versprechen und jetzt sowas. Jetzt haben wir ja nichts mehr. Alle Hoffnung ist geraubt. Und was macht David? Er geht wieder hin und er lässt den Ephod holen. Ich glaube, das ist so ein Priestergewand oder so ein Schal, aber das steht auf jeden Fall auch als Zeichen für die Gegenwart Gottes. Und er richtet sein Herz aus auf Gott und sagt und schaut, wo will Gott jetzt weitermachen? Wie geht's weiter? Und dann kriegen sie eine Idee und ziehen denen hinterher und holen sich alles zurück. Keiner, so steht's im Wort geschrieben, keiner hat irgendwas verloren. Ja. Und so ist Gott wieder treu. Und selbst dann, wo David sich wirklich ganz massiv verschuldigt, wo er Sünde tut und auch Mord begeht, hört er auf den Rat seiner Freunde und er hört auch auf Gottes Rat. Da gibt's dann eben eine Warnung sozusagen von einem Propheten und auf die hört er und kapiert, da bin der ich gemeint damit. Und dann tut er Buße und richtet sich wieder aus auf Gott und sagt wieder, okay, ich habe einen Fehler gemacht, aber du Gott hast einen Plan und ich möchte weiter treu sein dir gegenüber. Und Gott ist treu und setzt ihn wieder weiter ein. Und dann fängt David auch immer wieder an, Gott zu loben, öffentlich. Manchmal auch an Stellen, wo Leute sagen, geht's noch? Und auf eine Weise, wie auch seine Frau sagt, hey, du bist König, du kannst hier nicht jetzt halbnackt rumtanzen und hier ausflippen. Und David sagt, doch, mein Gott hat's verdient und er verdient alle Ehre. Und wenn's für dich blöd aussieht, ich mach's trotzdem. Dann hat David die Bundeslade zurückgeholt, die auch geraubt wurde. Er hat sie nach Jerusalem gebracht. Und er hat die Stiftshütte wieder aufgebaut. Lustigerweise, also auch das muss ich mal nochmal vielleicht komplett auseinanderschrauben. Mir geht's um das Herz, das dahinter steckt. Ja, mir geht's nicht um die theologischen Wahrheiten. Aber in der Stiftshütte, das war eigentlich eine recht einfache Sache, hat Gott dem David aufs Herz gelegt, du wohnst in einem Haus und ich soll in einem Zelt wohnen. Bau mir doch auch eins. Und es ging dann aber nicht um dieses, wie es bisher gedacht war, mit der Bundeslade und alles so, hier ist Gottes Gegenwart anwesend, sondern Gott hat auch was in der Beziehung zum Volk verändert. Die Bundeslade haben die da nie mehr reingestellt, also in dieser Zeit, sondern erst wieder in den Tempel, der dann 300 Jahre später gebaut wurde. Sie haben aber in dieser Stiftshütte war Gott selbst da. Das war sein Herz. Und da können wir auch im Neuen Testament nachlesen. Ich glaube, im Hebräer oder so steht es, wo einfach sagt, ich will die Stiftshütte wieder aufbauen. Ich will persönlich bei dir sein. Gott will persönlich mit dir zusammen sein. Ja, und zusammenfassend möchte ich das einfach darin, dass David war ein Mann nach Gottes Herzen. Er blieb in seiner Leidenschaft zielgerichtet. David hat durch die Weisheit und durch die Art und Weise, wie er mit Gott gelaufen ist, einfach eine Möglichkeit gefunden, auch hinter die Türen zu schauen, auf prophetische Weise. Er war ja auch ein Prophet. Und er war ein gesalbter Überwinder. Und eben anstatt wegzulaufen und vor allen möglichen Dingen, die ihm Angst gemacht haben, die ihn entmutigt haben, hat er sich ausgerichtet. Und das sind für mich die Schlüssel, um die es geht. Dass ich mich herausfordern lassen will, auch nicht unbedingt auf alle meine Erfahrungen zu trauen, sondern auf Gott zu vertrauen, der es eben manchmal anders macht. Ich will Gott noch lauter und bewusster anbeten. Das erste Lied, das ich auf dem Herzen hatte, wie es heute ging, war I Surrender. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt. Wir haben es auch auf Deutsch hier schon gesungen. Ich kenne dieses Lied schon ziemlich lange und ich habe da eine ganz nette Geschichte dazu. Ein Freund, den ich in Rosenheim kennengelernt habe, der hat mit einem anderen Kumpel zusammen gewohnt und der war kein Christ. Auch er hat erst sich wieder frisch bekehrt. Das ist eine eigene Geschichte. Auf jeden Fall lief dieses Lied zu Hause, als dieser Freund nach Hause kam. Ja, und dann hat der andere, der definitiv mit dem Glauben überhaupt nichts am Hut hatte oder nicht haben wollte, dieses Lied extrem laut in der Wohnung und er hat gerufen, I surrender! Und hat einfach diesen Text mitgesungen. Er hat eben mitgesungen, ich übergebe mein ganzes Leben, übergebe ich dir. Auf Englisch. Ja. Und er konnte Englisch, aber dennoch fragte der Freundin, sag mal, weißt du, was du da singst? Weißt du, zu wem du das singst? Und er so, ganz egal, cooles Lied. und ich glaube, das hat eine Auswirkung. Und noch viel mehr Auswirkung hat es, wenn wir Lieder bewusst singen. Und deswegen habe ich diese Predigt auch einleiten lassen mit diesem Lied über alles. Weil das ist mir wichtig. Ich möchte Gott über alles erheben. Ich habe ihn als meinen König gesetzt. Und er macht mich und uns alle zu Königen und Priestern. Und das bedeutet, dass wir ein Mandat haben. Das bedeutet, dass wir was zu sagen haben. Das bedeutet, dass er uns Autorität gegeben hat, die es jetzt eigentlich nur noch gilt, umzusetzen. Und dazu möchte ich uns heute alle ermutigen, dass wir anfangen, wirklich uns ermutigen zu lassen und aufhören, auf die Umstände zu schauen, sondern uns auf die Zusprüche Gottes zu stellen. Und das möchte ich gern proklamieren über mein Leben. Und wer jetzt da mit kann, der darf es mit mir tun. Einfach zu proklamieren. Und in diesem Elijah-Brief kam eine Proklamation, die möchte ich euch gerne einfach mal vorlesen. Und vielleicht stehen wir auch gemeinsam auf, um das gemeinsam zu proklamieren. Und zwar geht es um die Schlüssel. Es geht darum, dass wir eben diese Schlüssel in die Hand nehmen. Und auch symbolisch könnt ihr das zu Hause auch nochmal selber machen. Zu einer Tür gehen und die aufschließen und hindurchtreten. Und somit proklamieren, ich proklamiere, indem ich diese Tür aufschließe, führe ich eine prophetische Handlung aus und erkläre, dass jede verschlossene Tür nun unversperrt und offen ist. Ich proklamiere, dass die Worte, die Gott mir gegeben hat, Ja und Amen sind. Und ich schließe auch die ganzen Prophetien ein, die du schon gehört hast über dein Leben. Und auch die, die noch kommen. Nimm das als Ja und Amen. Heute stärke ich mich selbst im Herrn. Was er gesprochen hat, wird zur Erfüllung gehen. Ich proklamiere, dass ich wie David ein mutiges Herz habe und dass ich mein Leben völlig meinem Gott ausliefere, so wie er es getan hat. Ich werde meinen Gott preisen in allem, was er tut. In Jesu Namen, Amen. Gilt mich dem.
Du hast es heute geträumt. Und zwar, ich habe geträumt, die Details, die Personen sind unwichtig, sondern es waren zwei Schlüssel. Und ich bin aufgefordert worden, diese Schlüssel zuerst in Besitz zu nehmen. Also ich bin gegangen und habe gesagt, ich möchte meine Schlüssel. Es waren persönliche Schlüssel. Und ich glaube, dass der Herr möchte, dass wir unsere Schlüssel in Besitz nehmen. Und dann habe ich diese Schlüssel genommen und habe ein wunderschönes, weißes, großes Auto gesehen. Es war wie so eine Limousine. Und bin reingegangen. Und da war ein hammergedeckter Tisch noch davor. Und ich habe eigentlich nicht dabei gedacht, aber der Herr hat gesagt, geh und sag es. Sie sollen das in Besitz nehmen und eintreten in die, zuerst an dem Tisch und nachher in die Limousine. Ja. Amen. Amen.
Ja. Ja. Okay. Dann machen wir das gemeinsam. Ich wollte euch nur nicht irgendwie die Katze im Sack verkaufen. Deswegen habe ich es euch vorgelesen. Aber dann lass uns doch wirklich, das machen wir uns nochmal eins. Und ich spreche es einfach nochmal in Stücken vor und wir sprechen es gemeinsam nochmal nach. Okay? Indem ich diese Türe aufschließe, führe ich eine prophetische Handlung aus. Und erkläre, dass jede verschlossene Tür nun unversperrt und offen ist. Ich proklamiere, dass die Worte, die Gott mir gegeben hat, Ja und Amen sind. Heute stärke ich mich selbst in dem Herrn. Was er gesprochen hat, wird in Erfüllung gehen. Ich proklamiere, dass ich, so wie David, ein mutiges Herz habe und dass ich mein Leben völlig meinem Gott ausliefere. So wie David es getan hat. Ich werde meinem Gott preisen. In allem, was er tut. In Jesu Namen. Amen.